Wir sind mit der Schwester Schifftanz da und es geht um Ernährung und Sex. Liebe geht durch den Magen. Was steckt hinter dem Sprichwort, Ronja?
Sich vernaschen.
Also für mich ist es wirklich eindeutig. Für mich gehören einfach Essen, Sex, Schlafen und Geld quasi. Das sind alles so Themen, die absolute, so einfach körperliche Grundthemen sind. Und darum Liebe und Emotionen und Magen und Sex gehört einfach, und eben Essen, darum Liebe geht durch den Magen, gehört einfach untrennbar zusammen. Und ich finde schon, also die ganz viele Leute kannst du verführen, dadurch, wenn du ihnen gutes Essen gibst.
Eben, weil ich habe das nachgeschaut, im Duden heisst es nämlich, du erzählst es jetzt viel schöner, im Duden heisst es, eine Person, die gut kochen kann und sympathisch dadurch wirkt.
Ja, es ist eben, ich glaube, das, was man, eben, es ist ein mega Körperthema, beide sind mega Körperthemen und beide sind aber auch extreme Bedürfnisthemen, also auch bei psychologischen Bedürfnissen extrem angelehnt und auch halt stark auf der Beziehungsebene abzuhandeln.
Und gleichzeitig sagen wir ja, der Hunger kommt beim Essen. Und
oh, das ist mein Lieblingsthema.
Das kann man eben auch beim Sex brauchen, gell, Tanja?
Wir benutzen es beide.
Bei dir auch. Ja. Also ich brauche es wirklich ganz viel, weil speziell da in der Sexualtherapie, weil die Leute kommen immer so mit einem Mythos daher, nur wenn ich vorher Lust habe, dann kann ich dann nachher Sex haben, egal in welcher Form. Selbstbefriedigung, also Solo-Sex oder partnerschaftlicher Sex auf all möglichen Varianten. Aber es muss immer, die Bedingung muss wie sein, dass ich vorher darauf Lust habe. Und das entspricht einfach überhaupt nicht dem. Ich habe jetzt gerade ein ganzes Buch dazu geschrieben, zum Thema Lust. Lust kommt nur dann, wenn ich so viel Vorfreude habe und schon so viele gute Erfahrungen gemacht habe. Und erst dann habe ich vorher überhaupt Lust. Und wenn ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe oder nicht so lässige Erfahrungen gemacht habe, dann habe ich vorher gar keine Lust. Aber was ich eben kann, beim Lernen, beim Umlernen, beim Erweitern, kann ich durchs Machen immer bessere Erfahrungen machen und dann während dem Machen vielleicht eben auch merken, hey, I like that, ich will mehr von dem und dann so geht es weiter.
Also wir sind schon voll im Thema Heu miteinander und willkommen zu dieser Episode. Ich nenne sie jetzt nicht mehr so, wie unser Podcast heisst, weil sonst fangen die beiden Schwestern Schifftanz wieder davon
giggeln.
Wieso findet ihr Milch als Titel so lustig?
Wir machen jetzt keine Sprüche. Was
Mal, ich finde es unlustig, weil ich höre nur einfach Milf.
Milf, Milf, Milf. Milf.
Heute schwätzen wir über zwei Themen, die für viele von uns eine wichtige Rolle spielen in unserem Leben. Und auch so viel Parallelen hat. Lust, Genuss, Befriedigung, Stimulation. Das hat alles mit Sex und das hat alles mit Ernährung zu tun. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch, und über das werden wir auch reden, Stress macht aus dem Essen und aus dem Sexverhalten etwas anderes.
Auf jeden Fall.
Und es wird bei beidem eine Perfektion vorgelebt. Heutzutage, glaube ich.
Irgendein Idealbild.
Und die Realität sieht manchmal ein bisschen anders aus. Nur
und ganz viel Fake News. Ja. Ganz viel.
Oh, wir müssen über so vieles reden. Und über das Essen redet man ja häufiger, was gesund ist, was nicht gesund ist, wie man was zubereitet, auch in diesem Podcast. Über Sex schwätzen wir immer noch nicht so offen, oder? Das ist immer das Tabuthema, Tanja.
Hey. Wir tun immer so, wie wenn wir würden darüber reden. Es kommt uns überall heran, von jedem Plakat, von jedem Clip, von jedem, also von, man wirbt immer noch endlos viel Sex sells, oder? Aber dann so wirklich darüber reden, was ich für Erfahrungen gemacht habe und vor allem dann, wenn ich schwierige Geschichten habe, Unsicherheiten, Unklarheiten, Unwissen, das ist irgendwie sehr uncool, um darüber zu reden. Und das ist irgendwie sehr schwierig und sehr grosse Hürde. Und das macht es mega schwierig, weil so bekommt man manchmal noch nicht mal mit, wo die Menschen ihre Unsicherheiten haben. Und ich würde mir eben wirklich wünschen, hey, reden, reden, reden. Noch, auch wenn man keine Lösung hat, weil nur schon darüber reden macht einfach so viel Entlastung, zu merken, ah, dir geht es auch so wie mir. Oh, hoppla, dann sind wir ja Minimum schon zwei.
Also, wie hängt Ernährung und wie hängt Sex wirklich miteinander zusammen? Gibt es Lebensmittel, die mehr Lust auf Sex machen und sind Genussmenschen besser im Bett oder einfach sehr gute Spitzenköche? Oder ist eine gute Ernährung auch wichtig für guten Sex? Das werden wir herausfinden in dieser Folge. Ich weiss, ihr seid schon in den Startlöchern, möchtet schon die Fragen beantworten. Wir haben die beiden ich würde gerne euch beide noch richtig vorstellen. Ronja Schifftan, Ernährungs- und Medienpsychologin, Podcasterin, gibst Vorträge, hast eine eigene Praxis in Bern. Wir haben kürzlich miteinander eine Folge gemacht über Ernährungspsychologie, auch was es braucht, dass man Kinder gut ernähren kann. Ich lache, weil die Antwort ist, die Kinder sind...
Die Kinder ernähren sich selber, genau. Das hast du wollen sagen, genau, ja, absolut. Ja.
Und dann haben wir die Schwester. Sie ist ein bisschen älter, aber nicht viel.
Sie ist viel älter, sie ist die grosse Schwester.
Oh mein Gott, Dominik, kannst du bitte unsere Vorstellung nochmal machen? Ich habe noch nie so eine schlechte Vorstellung gehabt.
Macht überhaupt nichts, ich mache einfach weiter. Ich bin die grosse Schwester. Und aber die kleiner Schwester, ich bin die ältere Schwester, aber die kleiner Schwester.
Ah, ja, ich bin grösser und jünger.
Genau.
Wir haben 6 Jahre Abstand, falls jemand interessiert.
Daria Schifftam, Psychotherapeutin, klinische Sexologin. Ich bin wirklich von der Rolle. Danke. Danke vielmals. Letztes Mal bei jeder letzten Folge hast du gesagt, du hättest noch nie so eine schöne Vorstellung gehört. Ja. Jetzt ist sie nie so schlecht. Ich bediene beide extrem, beide Pole.
Ich sehe, wir bringen dich dermaßen aus der Fassung. Kann man dir irgendwie helfen, dass du dich
wöhnst? Ich komme wieder. Entschuldigung, Ronja Schifftan, Ernährungs- und Medienpsychologin, Podcasterin, gibt viele Vorträge, hat eine eigene Praxis in Bern. Ich habe auf deinem Blog mal gelesen, damit steht auch die Vermutung im Raum, dass Genuss eine gesundheitsförderliche Wirkung hat. Genuss ist gesund.
Wow, die Formulierung. Ja, Genuss ist extrem gesund. Genuss hat ganz, ganz viel mit sich wahrnehmen zu tun, sich spüren und vor allem auch seine Sinne wirklich... wie soll ich sagen, laufen zu lassen und explorieren zu lassen. Das ist extrem wichtig und hat auch viel damit zu tun, wie wenn wir uns spüren, dann spüren wir auch unseren Körper, wissen, wie es ihm geht und wissen, was er braucht.
Und auch dabei ist Daniela Schifftan, die Schwester, Psychotherapeutin, klinische Sexologin mit einer ausgebuchten Praxis in Zürich und verschiedenen Büchern. Gerade kürzlich rausgekommen.
Das Comeback deiner Lust.
Genau. Und was ich gelesen habe, ist der Bestseller Coming Soon.
Ja.
Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das Butterbrot. Du beschreibst es, glaube ich, dort auch. Das manchmal ist Sex einfach wie ein Butterbrot. Es ist nicht das Geilste zum Essen, aber auch fein.
Aber auch fein.
Wie hast du
ich meine Spaghetti Bolognese.
Ja, es ist genau so, wie du beschreibst. Also so in den Köpfen der Leute ist, vor allem wenn man um partnerschaftlichen Sex redet, dann muss es immer krass und heftig und lang und speziell sein und ganz viele aus. Und man kann aber einfach sagen, genau in einer mehr dann in einer längeren Beziehung, dass man wie sagt, hey, es kann auch einfach wie zum Morgen sein, einfach ein Butterbrot, quadratisch praktisch gut und ich bin satt und ich fühle mich gut und es muss gar nicht so aufregend sein.
Eben, und jetzt sind wir schon wieder beim Vergleich zwischen Essen und Sex und wenn wir deine Covers anschauen, beim neuesten ist ein Granatäpfel drauf, ja. Beim Keep It Coming sind 2 umschlungene Rüebli. Wieso ist das so verwandt? Sex und Esswaren, Sex und Ernährung?
Also weißt, vielleicht hat es ja etwas mit unserer Familie zu tun, wenn wir jetzt schon beide da hocken, aber bei uns ist das Thema Essen einfach immer sehr wichtig, nicht immer nur gut gewesen, aber es ist sehr ein zentrales Thema gewesen. Und das Thema Sex oder überhaupt Körperlichkeit ist auch einfach ein offenes und klares Thema gewesen. Und ich glaube, vielleicht dort haben wir aus einem ähnlichen Tigel, wo wir, oder aus einem ähnlichen Stall, wo wir da rausgekommen sind, uns halt einfach speziell interessiert für die Themen, wo sonst sich niemand traut. Weil ich glaube, was bei uns halt einfach kein Vergleich ist, wir haben nicht Berührungsangst, wir haben einfach generell nicht so viel Angst, sondern wir haben gern, wenn Sachen beim Namen genannt werden und Ronja hat sich eins gepickt und ich habe mir halt das andere gepickt und machen halt die Erfahrung, dass wir irgendwie, glaube doch nicht so üblich funktionieren wie andere. Und irgendwie da immer wieder merken, aha, für euch ist das alles nicht so selbstverständlich. Okay, gut, da reden wir noch mehr drüber.
Ja, ich glaube, was uns extrem mit diesem Thema verbindet, ist, dass wir eben auch gerne die Tabus ansprechen. Und auch so das Thema Entstigmatisierung ist uns beiden recht wichtig. So ein bisschen das, auch unsere Folgen mit Total Normal. Ich glaube, der Titel von, wir haben 3 Podcast-Folgen zusammen aufgenommen, ist wirklich auch so die Grundidee, einfach, hey, können wir bitte über ganz normale Sachen, wo uns einfach
chills mal,
wo uns alle beschäftigen, wo wir alle auch Unsicherheiten haben und das Gefühl haben, ah, da muss doch etwas anders laufen und so weiter. Können wir die Sachen bitte einfach mal beim Wort nennen und können wir schauen, was ist eigentlich wirklich normal und geht uns allen so und wo gibt es da auch irgendwo fachliche Unterstützung? Und ich glaube, aus dem Grund haben wir uns auf die Themen spezialisiert, um auch Menschen wie begleiten drinnen zu sagen, hey, können wir bitte einfach mal die Sachen beim Namen nennen und über unsere Unsicherheiten reden und nicht irgendwelche Stereotypen und Ideale und was auch immer permanent verfolgen.
Und das ist gemacht worden bei euch am Familientisch? Oder wie sind ihr aufgewachsen? Was ist genau konkret passiert, dass ihr so geworden sind, wie ihr sind?
Laut aufgewachsen. Laut. Sehr, sehr laut. Alles laut. Bei uns ist so ein bisschen, gerade der Hinblick aufs Essen ist, ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, wir kommen aus einer Familie mit sehr komplexen Esssituationen, mit Zöliakie, mit Allergien, mit Vorlieben und so weiter und so fort. Und irgendwie ist auf der einen Seite kulturelle Vielfalt bei uns zu Hause sehr relevant gewesen, mit verschiedenen Ess-Backgrounds und Esskulturen. Und auf der anderen Seite eben auch immer die Komplexität rund um Krankheit und Ernährung und auch die Komplexität, was es sozial eben mit dir macht. Und es ist, glaube ich, die Mischung aus dem Ganzen, auch die eigenen Geschichten rund ums Thema Essen und Körper, halt extrem wichtige Basis gewesen für mich, um mich auf das Thema zu spezialisieren. Und ich habe mich eigentlich immer genervt und immer gefragt, warum wird das nicht ausführlich psychologisch angeschaut? Warum sagt man immer, ja, Essen, das ist ganz klar einfach bei der Ernährungsberatung. Und mittlerweile sind wir dort zum Glück wirklich interdisziplinär ganz an einem anderen Punkt. Aber ich mag mich schon erinnern, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin oder in die Spezialisierung, war wirklich oft noch so ein das Thema gewesen, was will jetzt da eine Psychologin noch? Und es zeigt einfach extrem, wie relevant die Verbindung ist und der interdisziplinäre Ansatz
rund ums Essen. Und ich könnte das unbedingt ergänzen, weil was mir jetzt auch so bewusst wurde, ist bei uns zu Hause, das Thema Emotionen und Essen ist bei uns zu Hause fest so gsi. Also fest, wenn es einem nicht gut gegangen ist, hat man die und jene Lebensmittel bekommen oder hat ganz viel bekommen oder wenn es einem nicht, also wenn es einem gut gegangen ist, ist das irgendwie anders belohnt oder bestraft oder, also es ist unglaublich fest immer mit den Emotionen verknüpft gsi. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo man einfach auf keinen Fall denken darf. Eben, das geht nur um Essen, um etwas Praktisches. Und das ist so fest dann mit der Identität, mit der Psyche, mit den Emotionen einfach absolut verhängt.
Also das war bei euch so gewesen. Wenn es euch nicht gut gegangen ist, haben wir einen Kübel Glas hinterher
geschätzt. Nein. Ich kann ganz, ganz spezifisch. Es hat ganz spezifische, und das ist, glaube ich, auch bei jedem anders. Und übrigens, das ist gar nicht uns spezifisch, sondern das lässt sich eigentlich durchs Band, ich möchte es ein bisschen von uns lösen, weil das lässt sich durchs Band in den meisten Familien und in den meisten Beziehungen, und da sieht man jetzt eben auch Beziehung, Lust, Liebe, Beziehungspflege, auch ganz viel mit dem Thema Essen gekoppelt. Dass man beispielsweise, was ist speziell Krankessen? Was hat Mami oder der Papi zubereitet, wenn man krank im Bett gelegen ist? Oder was ist die Belohnung gewesen? Also was ist Belohnung gewesen, wenn man beispielsweise ein Zeugnis heimgebracht hat, ist man dann zusammen essen? Oder wie hat das ausgesehen?
Oder ein Dessert bekommen.
Genau, und das sind alles Aspekte, wo wir uns, glaube sicher auch sehr bewusst sind, wo kommt was her. Und es ist halt auch spannend, wie einem diese Verhaltensmuster dann bis auch ins Erwachsenenleben können begleiten können. Und halt auch immer dann, wenn es emotional wird, halt auch gewisse Essverknüpfungen kann aktiviert werden. So.
Haben wir denn die Verknüpfungen auch beim Sex? Also
wenn du so gesagt hättest, hätte ich jetzt gerade die Brücke gemacht.
Ja.
Weil was viele von uns haben, ist dann so ein fehlender Körperbezug. Also ich fange jetzt gerade mit dem Negativen an. Also dass wir irgendwie aufwachsen mit, es gibt das oben dran und alles, was oben dran, oben am Bauchnabel ist, ist gut und dürfen wir pflegen und dürfen wir schmücken und dürfen wir auch üben und so weiter. Und dann dürfen wir gerade noch Beine und Füße üben, also ich sage jetzt tanzen lernen etc. Aber alles, was so rund ums Becken ist, alles, was rund ums Geschlecht ist, das dürfen wir wieder anfassen. Das darf man wieder sich darüber freuen. Dort ist tendenziell eher Hand weg, etc.
Bei sich selber.
Bei sich selber, beim anderen dann schon gar nicht. Mhm. Also man darf auch nicht schauen. Man darf auch, also es ist ganz viel Tabu. Und dann aber, wenn man quasi erwachsen wird oder am Erwachsenwerden ist und das Genital sich immer mehr anfängt von selber zu melden und immer mehr anfängt zu sagen, irgendwie so, hey, hallo, da läuft etwas, schaut an. Dann ist es häufig so ein eine Überforderung und häufig irgendwie so, was mache ich damit? Und dann kommen eben genau die Familienmuster, die noch fester zum Tragen kommen, so im Sinne von, oh, was mache ich jetzt mit dem Erwachen? Ist das etwas Gutes? Darf ich mich darüber freuen? Oder darf ich mich nicht darüber freuen? Also es wird auch automatisch mit Emotionen gekoppelt. Also schon viel früher, aber dort ist es dann einfach sehr extrem. Es kommt dann schnell Scham und Schuld, wo wir dann auch wieder beim Thema Essen haben. Mhm. Irgendwie schlechtes Gewissen, ist das okay, ist das nicht okay?
Wenn ich etwas Ungesundes esse zum Beispiel. Genau. Oder? Ja.
Genau, wenn man das überhaupt kann sagen, etwas Ungesundes. Ja. Also das sind dann genau schon so Fragen, gibt es denn überhaupt ungesunde Sachen? Gibt es ungesunde Sachen mit dem Sex? Also automatisch, und du bist ja da nicht der Einzige, wir werten automatisch, oder? Wir wollen ganz schnell Schubladen machen. Und das ist eben von dem her, auch das ist ein Prozess, wenn ich jetzt zurück zum Sex gehe, wo man einfach häufig sehr allein gelassen wird, wo man sehr allein seinen eigenen Weg muss finden, wo man einfach wie praktisch durch die Familie und irgendwie in einer, meistens eher in einer Überforderung gross wird und sich dann aufhängt, muss einen Weg finden, hey, was ist für mich angenehm, was ist für mich unangenehm, was würde ich wieder machen, was würde ich nicht machen und eben nicht also weggehen von dem, was ist falsch und was ist richtig. Mhm. Also ja, ich könnte jetzt noch Stunden reden, aber ich könnte mir, also es wäre jetzt noch lustig, wenn man den Podcast würde aufnehmen und dann würde transkribieren und überall, wo steht Essen und irgendetwas, Sex rein tun ja. Und umgekehrt, mhm. wenn man und so wie würde täuscheln. Ich glaube, es wäre ziemlich identisch.
Mhm. Ich habe gerade ein Modell zu dem gegeben, also es inspiriert mich gerade, weil es gibt von Pudel Westenhöfer ein sehr tolles Modell, das erklärt, wie die Entwicklung von der Prägungen, von der Geschmackspräferenzen und aus welchem Grund essen wir, zeigt eigentlich das Modell. Und das Modell zeigt eigentlich, dass wir ab Kindheit, also ab Geburt, also Stillen und so weiter, vor allem aufgrund von Innenreizen tut essen. Also aufgrund von den Innenreizen wie Hunger, Sättigung, ein Baby kann man ja nicht einfach überfüttern in dem Moment, auf dem Grund essen und nach dies nach gegenüber dem, sag mal, etwa 10. Lebensjahr fangen dort Aussenreize, also die Aussensteuerung übernehmen. Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, es lässt sich total auf den Sex übertragen oder auf die Lust auf Sex oder eben auf warum. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, am Anfang sieht man eben Babys vielleicht, also da darfst du noch mehr dazu sagen, oder wie die Innenreizsteuerung ganz klar dominiert. Und genau das Aussenreizthema, also Aussenreiz bedeutet Vorgaben, eben Prägungen von zu Hause, wie sollte man, Kommentare von außen, genau. All diese Sachen fangen dann an, so dominant zu werden, dass man dann eben anfängt, die Innenreizkurve, also die Innenreize weniger wahrnehmen, wegdrücken und man nennt dann das Übersteuerung. Also es wird nach und nach von Aussenreizen übersteuert. Eigentlich das Gleiche, wie wir beim Thema Kinderernährung hatten, dass wir eigentlich wirklich versuchen, die Innenreize zu fördern und Aussenreize möglichst eigentlich, ja, so ein bisschen schwächer zu behalten, sag mal.
Ich rede mega gerne über unsere Vergangenheit. Ich rede mega gerne über uns. Ich finde, wir haben durchaus unter anderem ein unterhaltsames Leben. Also ruhig und langweilig ist garantiert nie. Mhm. Und trotzdem, einfach mehr so als Erinnerung, ich finde, ganz viel von diesen Geschichten, die wir persönlich erzählen, kann man auf unglaublich viele Leute übertragen.
Ja.
Und ich habe einfach wahnsinnig gerne Fallbeispiele und anstatt, dass ich fiktive Fallbeispiele nehme, nehme ich einfach Fallbeispiele von mir. Und ich finde, man darf ruhig zuhören und sich gleichzeitig überlegen, okay, wie ist denn das bei mir gewesen? Ja. Was ist ähnlich gewesen? Was ist anders gewesen? Weil es auch dort, es gibt nicht das Richtige oder Falsche, sondern es gibt wie so, es kann mich zum Denken anregen und es kann mich inspirieren.
Ja. Also,
Und vor allem, was ich eben auch noch wichtig finde, Dani, und das finde ich eben immer auch beim Arbeiten extrem wichtig. Ich hatte einen ganz tollen Mentor-Professor gehabt, der Christoph Klotter, ist leider letztes Jahr verstorben. Und der hat mir etwas mega, mega Schönes immer mitgegeben. Der ist eigentlich von uns gestanden, von uns Studierenden, ist reingelaufen und gesagt, wisst ihr was, er ist Psychotherapeut, hat immer gesagt, ich bin genauso gestört wie alle meine Klientinnen auch. Und das ist so eine Haltung, die ich einfach extrem schön finde, wo ich wirklich auch ganz fest verinnerlicht habe. Im Sinne von, wir sind keine Vorbilder, wir sind kein Ideal. Keine Fachperson soll ein Ideal darstellen, sondern man soll möglichst auch authentisch sein.
Nahbar.
Und authentisch nahbar. Und authentisch bedeutet halt auch, dass wir eben so Geschichten auch teilen. Und dabei soll es nicht um uns gehen als Menschen, sondern einfach wirklich auch zum zeigen, wir sind nicht irgendwo, haben es verstanden, wie es tut und darum geht. Sondern ich glaube, das Leben lang auseinandersetzen. Jetzt gerade bei Sex und Ernährung finde ich zum Beispiel mega schön, auch zu wissen, es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ein lebenslanges Herausfinden, wie sobald etwas im Leben ändert, sei es Krankheit, sei es Schicksalsschläge oder eben wegen Stress aufgeht oder was auch immer, wirkt sich das einfach direkt, transparent als allererstes auf diesen beiden Bereichen aus.
Sie gehören zu den Grundthemen von unserem Leben. Vielleicht neben Schlaf und dem Geld vielleicht noch
völlig.
Sex und Essen ist so das omnipräsent. Und ich finde eure Geschichte wahnsinnig inspirierend. Ich frage mich tatsächlich, wie das bei mir war und merke gerade so, ich habe zum Beispiel bei einem liberalen Familienhaus aufgewachsen, aber wo dann zweimal in einem Monat zwei verschiedene Paar Schuhe vor der Tür gestanden sind, hat meine Mutter mich zum Essen eingeladen und dann gesagt, so nicht.
Wohlbemerkt beim Essen. Und das zeigt eben auch, was sehr interessant ist. Es ist nämlich auch das Essen, ist dort nämlich auch immer der Dreh- und Angelpunkt in der Familie für Verhandlungen, Konflikte, Klärungen. Und ich glaube, wenn über Sexualität geredet wird, kann das eben auch mega gut sein, dass es nachher beim Essen
Wie beeinflusst denn Lieblingsessen unseren Sex? Oder wie beeinflusst der Sex unser Essverhalten?
Also was ich vielleicht so ein bisschen vorweg nehme, ich werde ja immer gefragt, gibt es denn so das Aphrodisiakum, ja, zum Beispiel?
Gibt es doch, Chili und Ingwer.
Nein. Natürlich kann man, aber ich finde es zu einfach, oder? Weil natürlich kann man dieses Mittel, jenes Mittel, das Essen Ding. Natürlich sieht man Zusammenhang, wie es macht die Durchblutung stärker. So. Oder es macht den ganzen Körper wärmer. Oder es macht den Körper weicher. Oder was auch immer. Nur der Witz ist der, dass wenn ich das nicht wahrnehme, dass das passiert, dann nützt mir das nichts.
Mhm. Also wenn wir früher anfangen.
Ja, oder zum Beispiel, ich sagen wir jetzt genau den Chili, dann isst der Chili und dann schaue aber sehr bewusst, hey, macht es etwas in meinem Genital oder macht es nichts? Also jetzt zum Beispiel, jetzt, solange wir da sitzen, das ist auch ein Beispiel aus meinem Buch, solange wir jetzt die ganze Zeit da gesessen sind, hat niemand von uns realisiert, was jetzt Füdli genau da auf dem Stuhl gespürt und was nicht.
Doch, ich schon.
Also gut,
ich habe dreimal die Sitzposition geändert.
Tronja ist in dem Fall eine Ausnahme. Im Normalfall geben die Leute die Antwort, ah ja, erst als sie jetzt das Wort Stuhl gesagt haben, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich auf dem Stuhl hocke. Das heisst, das Hirn speichert das als absolut unwichtig ab und ich muss gar nicht mich darauf achten, ist irrelevant. Mhm. Aber wenn es ein Reissnägel auf dem Stuhl gehabt hat, dann hat das unglaublich schnell in mein Hirn geleuchtet, so im Sinne von, oh, da musst du dein Foodie wieder lupfen, das geht irgendwie gar nicht. So. Und jetzt zurück zu deiner Frage, dann kannst du noch so viel aphrodisierende Nahrungsmittel nehmen, wenn ich keine Verbindung zu meinem Geschlecht habe, nützt das schlichtweg einfach nichts. Das ist Wasser in den Rhein treibt.
Würdest du das auch und so
ich,
sagen?
Ja, und ich glaube, also da möchte ich einfach auch meine Kollegin Stefanie Bieler von Schweizerischer Gesellschaft für Ernährung wieder mal zitieren, die ich einfach grossartig finde. Es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz für die Wirkung von aphrodisierenden Lebensmitteln, weil sie einfach die einzige Erklärung ist, dass einfach gewisse Lebensmittel eben die Blutung besser erregen, so wie es Tanja gerade vorher gesagt hat, oder gewisse Aminosäuren mehr haben oder irgendwas. Aber dass es eine aphrodisierende Wirkung hat, ist einfach immer das Gleiche. Wir Menschen wünschen uns immer so eine Wunderpille für jegliche Lust, die wir erreichen wollen, jegliche Befriedigung, jegliche Problemstellung, die wir antreffen, wünschen wir uns so ein bisschen das Allerheilmittel oder die Wunderpille. Und wir finden natürlich nichts cooler als die Vorstellung, wir können jetzt hier eine Austere essen und dann empfinden wir Lust auf Knopfdruck. Und das ist genau das Gleiche wie auch einfach eben das gesunde und ungesunde Lebensmittel oder eine Gurke macht dieses und eine Gurke macht jenes im Bauch. Im Endeffekt geht es ja darum, unseren Körper eben zu spüren. So wie Tanja gerade beschrieben hat, beim Essen ist es einfach genau das Gleiche. Und wenn wir den Körper nicht spüren oder eben die Lust nicht aktivieren können, auch beim Essen, ist eigentlich völlig egal, was da auf dem Teller liegt. Und das ist das Gleiche auch beim Thema, was macht es in meiner Verdauung und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass man einfach anessen kann und es wirkt, es gibt Wirkung Z. Das ist einfach nicht so. Unser Körper ist viel komplexer, unser Darm ist viel komplexer, unser Mikrobiom ist viel komplexer und dann eben auch noch die ganze, ja, das ganze Verhalten rundherum ist viel komplexer, als dass man einfach könnte etwas nehmen und man hat die Wirkung.
Und gleich sind wir automatisch wieder bei deinem Anfangssatz, geht Liebe durch den Magen. Ich glaube, umgekehrt, um das Positive beleuchten, kann man aber sagen, je mehr ich mir Zeit nehme für meinen Körper, fürs Essen, für den Sex, je mehr ich immer wieder rückkopple mit meinem Körper, hey, wie ist es, wo bist du eigentlich, wie geht es dir, je mehr ich positive Emotionen rund um das Thema habe, also eben Liebe geht durch den Magen, ich stehe dort, sehe, wie ich bekocht werde, genau. Ich kann zuschauen, wie das Ganze entsteht, dabei fühle ich mich wohl, dabei fühle ich mich gesehen, fühle ich mich wertgeschätzt. Dann hocke ich an, es wird zelebriert, es gibt vielleicht noch ein Kerzchen dazu und noch eine Serviette und was auch immer. Dann haben wir tatsächlich in dem Sinn ein Vorspiel gestartet, weil ich einfach sehr fest da bin, ja, und sehr wohl bin.
Wir kommen die Szene von der Kochisin, mhm, oder der Roman, der verfilmt worden ist, wo genau, es genau dann um das geht und das zelebrieren. Und
genau.
Es gibt aber, also es ist eben auch sehr interessant, dass eigentlich gerade dort, also wir haben auch, also kulinarisch, wir haben ja ganz starke auch Esserinnerung. Also das eine ist jetzt die Momentsituation, die jetzt Tanja auch schön beschrieben hat, finde ich, mit dieser Szene, ich werde bekocht, ich werde umsorgt, ich werde gedreht, auch eben die Wertschätzung zu bekommen. Und was es auch ganz stark mitspielen kann, ist, das dürft ihr auch mal für euch wie Einzelprüfen, ist auch auf der Beziehungsebene, also auf der Attraction, also quasi, oder wenn man sich anzieht, spielt auch effektiv kulturelle Nähe, kulturelle, also Essen ist auch eine schöne Kulturbotschaft. Und das Essen zusammen teilen hat etwas Intimes, ist etwas, also ist etwas Beziehungsstärkes, etwas Nähes, messe ich da nicht. Und das ist genau der Punkt, wo man dann auch spüren kann, wenn man ein Paar anschaut, die eben zusammen essen oder eben zusammen Essen teilen, dort auch eine gemeinsame Kultur teilen und eine Nähe spüren. Und gerade die Nähe kann zum Beispiel sein, dass du ein Date hast und das Date kocht genau dein Lieblingsessen aus der Kindheit. Das kann schon per se einfach ganz, ganz starke Nähe-Empfindung geben.
Also ist zum Beispiel bei mir lustigerweise, wenn das gerade vorgestern Abend hatte, mein Mann ist ein fantastischer Koch. Und er hat mir Ravioli aus der Büchse gekocht.
Ja, Kindheitserinnerung.
Ravioli aus der Büchse ist bei mir einfach
fix.
Einfach wow.
Ich vermisse es so fest. Ich habe eine Zöliakie, die leider später erkannt worden ist. Und ich vermisse Ravioli aus der Büchse so
und
fest.
Und ich bin Veggie unterdessen. Egal. Und es gibt Tofu-Ravioli, die genau jetzt gleich schmecken.
Es ist einfach Soße. Es ist nur Soße.
Ja. Aber es ist so lustig, oder? Weil, was ich mit dem Beispiel will sagen, es muss eben nicht immer krass, eben die Ausstrahlung. Mm. Es könnte einfach Ravioli aus der Büchse sein.
Aber das Bild, das ich gerade mache und male, ist so wunderschön. Das würde aber eigentlich im Umkehrschluss heissen, dass man, wenn ein Paar zu besserem Sex kommen zuerst mal zu besserem Essen.
Nein, ich muss jetzt wirklich. Das ist einfach mega, mega, mega spannend. Und zwar, ich finde etwas unheimlich wichtig, was ich oft in der Arbeit, also auch in der Beratung, wirklich antreffe, ist, dass nicht über Essbedürfnis gesprochen wird. Und zwar gerade eben wie über Sex, also was will ich eigentlich? Als allererstes geht es logisch darum, dass ich spüre, was will ich? Wie will ich essen quasi? Was ich extrem oft antreffe und ich finde es super spannend, ist, dass im Familiensystem ganz oft irgendwie eine Beziehung da ist, die vielleicht schon seit vielen Jahren da ist, wo sich die Paar komisch irgendwie an ein Essen voneinander, also irgendwie gemeinsame Ernährungsweise anpassen. Aus irgendeinem Grund, sei es, weil die eine Person etwas mitbringt an Bedürfnis, die andere Person etwas mitbringt an Bedürfnis, aber eigentlich oft gar nie darüber geredet wird, sondern so komische Deals eingegangen werden, wie wir kochen nicht mehr Knoblauch oder irgend so etwas. Und was ich ganz oft erlebe, ist, sobald sie das Thema mit eben, ich möchte wieder einen Essbezug oder einen entspannten Essbezug anbringen, immer das Thema Partnerschaft kommt. Also immer das Thema, ja, aber er oder sie will nicht, dass ich das und das koche und dann stinkt es oder irgendwas. Und sich einfach mal gewahr werden, auf was stehe ich eigentlich? Und ich hätte es vom Essen, Dani, du kannst nachher von Lust reden. Auf was stehe ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Ja. Wie oft brauche ich es? Und wie will ich, dass es gemeinsam stattfindet? Lässt sich jetzt alles über Sex sagen, aber ich meine vor allem das Essen. Und zwar, das ist wirklich etwas, wenn ich Klientinnen habe, die wieder merken, hey, ich stehe einfach so fest auf Abwechslung. Und ich stehe so fest auf Ausprobieren in der Küche. Und er will einfach jeden Abend nur
Spaghetti
die...
Spaghetti Bolo.
Ja, und das macht mich wahnsinnig.
Und auch bei der Arbeitsaufteilung in der Küche.
Ja,
oder?
Schrecklich.
Das gibt dann auch ganz klare Muster.
Auf jeden Fall. Und ich finde wirklich das Thema Essen in Beziehungen so spannendes Thema, wie das Thema Essen auch im Familienkontext und das eigene. Aber das Beziehungsthema Essen finde ich auch so spannend.
Mhm. Und ich kann es jetzt runterbrechen auf den Sex.
Gerne.
Weil ich hätte dir jetzt, darum wollte ich unbedingt gleichzeitig schwätzen mit Ronja. Was
immer.
Nicht?
Genau. Immer.
Und weil es ist so, wenn ein Paar kommt und sagt, hey, wir haben nicht guten Sex und wir möchten es bitte gerne anders haben, am liebsten nehme ich das Paar zuerst auseinander und schaue zuerst mal bei jedem Einzelnen, wo steht der. Eben, was willst eigentlich du? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Eigentlich genau das, was gleiche, Ronja sagt. Mhm. Zuerst mal bei mir selber hergespüren und mal schauen, hey, mache ich überhaupt das, was mir gefällt? Und hole ich mir überhaupt das, was gefällt? Oder wieso hole ich mir eben all das nicht? Und erst dann in zweiter oder dritter Linie, wenn ich genug gestärkt bin, genug für mich wohl bin, was ich will, dann kann ich dann mal zum anderen hergehen und kann sagen, schau, ich wünsche mir von dir, ich möchte gern, ich, machst du mit? kann ich dich einladen, mitzumachen. Und dann als Antwort zu deiner Frage, wenn wir an diesem Punkt sind, dann kann man einladen, schau, ich würde sehr gerne mit dir kochen. Mhm. Oder ich würde sehr gerne mit dir essen. Aber erst zweitens und drittens. Und wenn ich mir nicht die Zeit nehmen will, und wie viel, nein, ich und meine Sexualität ist nicht so wichtig, hauptsache das Miteinander, genau. Dann sind wir noch bei einem dritten Beispiel, das ich immer habe mit dem Thema Musik. Wenn ich mein Musikinstrument nicht fürsche und hinterste kenne und das nicht spielen kann, in jedem Tempo oder in der Bahnhofshalle und ich mich nicht ablenken lasse von all diesen Geräuschen rundherum, erst dann kann ich auch mit jemandem anders zusammen ein Duett spielen, weil dann ist es mir nämlich auch egal, wenn der andere mal reingeigset oder mal zu langsam spielt oder die Melodie vergessen hat, dann kann ich mich anpassen, dann kann ich wieder reinkommen etc.
Darf ich noch etwas ergänzen? Ja. Übrigens, du hast es gerade mega schön gesagt mit dem «Sich hinein nachstellen». Und das ist das, was ich oft erlebe. Ich habe ja immer wieder das Thema Familie und eben Kinderessen, Familienkonflikte rund ums Essen. Und was ich auch lustig finde und eigentlich so klar erklärbar, wie wir als Gesellschaft funktionieren, ist, dass sich so oft Eltern, sobald Kinder da sind, wie das Thema Sex eben bei vielen dann, also dass sie thematisieren, dass dann schwierig wird, wirklich auch das Essen schwierig wird. Also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Kinderernährung aufgenommen, aber was ich dort wirklich stark auffällig finde, ist, dass sich die Eltern anfangen, die ihren Esswünsche, ihren Essbedürfnis so krass zurückzunehmen. Mhm. Also gerade zum Beispiel eben auch Mütter, die nachher sagen, am Tisch, also sozialisiert sind es leider immer noch mehr Mütter oft, die dann am Tisch zum Beispiel sagen, ach komm, ich esse noch, es spielt nicht so eine Rolle, ich esse halt das mit, was die Kinder essen. Ah, dann mache ich halt dieses.
Die beige Phase.
Die immer
Pasta, Herdöpfel, Pasta, genau. Brot, Herdöpfel, Pasta.
Genau, bei mir sieht es ja anders aus, aber es ist immer genau farblich, immer wieder abwechslungsweise. Das ist eben genau der Punkt, wo ich ganz stark finde, dass wir auch müssen als Eltern wirklich unseren eigenen Bedürfnissen so krass gewahr werden, dass wir die auch können für die einstehen und wirklich auch sagen, hey, meine Sexualität oder meine Essbedürfnis oder meine Körperwahrnehmung hat genauso Berechtigung, weil wenn ich mich gesund fühle, wenn ich Bezug habe zu mir selbst, zu meinen Bedürfnissen, bin ich einfach auch bessere Mutter, bessere Vater, bessere Partnerin, bessere Schwester.
Me first.
Me first, ja. Mm-hmm.
Das sagt man übrigens im Flugi.
Me first.
Im Flugi
musst du zuerst ein Seatbelt bei dir sagen.
Nein, zuerst Schlafmaske. Ja,
Entschuldigung, ich bin halt schon lange nicht mehr geflogen.
Ich bin einer von denen, die nicht zulassen. Schlafmaske und nachher am Nachbarn helfen, am Baby helfen.
Stimmt, weil du sonst nicht fähig bist, anderen zu helfen.
Du hast keinen Schnuff mehr. Und das ist genau das, was passiert in ganz vielen Kontexten als erwachsene Menschen. Sag ich mal, wir haben oft keinen Schnuff mehr.
Und dann haben wir auch keinen Sauerstoff mehr in der Sexualität.
Ja. Und Sauerstoff und Essen, Atmung. Das ist im Fall beides auch mega relevant, weil wenn wir nicht schnuffen, spüren wir uns, unsere Themen sind schon unglaublich.
Ja, es ist extrem viel. Ja, es ist
fast ein kitschig.
Ja, jetzt finde ich es auch ein bisschen kitschig. Also, wir müssen umarmen nachher.
Machen wir das Satz fertig mit dem Schnaufen.
Genau, wenn wir nicht schön atmen. Also gerade Atmung ist für das Thema Essen und Essverhalten mega, mega wichtig. Mhm. Also wenn wir nicht schnaufen, das sieht man zum Beispiel am Beispiel, wenn man vorher eine Sitzung hat und man hat eine stressige Sitzung gehabt und ist ultra angespannt. Und nachher rennt man gerade in die nächste Kantine, muss lange anstehen, warten, bis man dran kommt mit dem Essen, hat vielleicht noch etwas auslesen, hat vielleicht noch irgendwie eine Unverträglichkeit. Alles ist ein bisschen stressig und angespannt. Und jetzt hockt man am Tisch und isst. Was passiert? Ich nehme null wahr, wie es mir geht. Ich übertrage den Rhythmus von dem Stress und der Anspannung sofort aufs Essen. Das heisst, ich kaufe viel schneller, ich schlucke.
Ich bin völlig überrascht, dass der Teller schon leer ist.
Ich bin völlig überrascht. Mein Essen ist null esserinnert. Also mein Hirn kann nicht einmal mitbekommen, dass es Essen isst. Und durch das passiert nachher wirklich, dass man auch falsch, in dem Sinn, das Essen gar nicht mehr wahrnimmt und falsch
ist. Ja, und die Ablenkung ist ja auch immer sehr, sehr gross oder kann sehr gross sein beim Essen. Gerade.
Völlig. Und unter Ablenkung essen wir mehr.
Ja.
Und haben vor allem eben weniger Esserinnerungen.
Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich esse wirklich selten, also in der Vorbereitung überleide ich, esse selten wirklich ganz bewusst, wenn ich esse, dann esse ich, oder? Also wirklich
komplett. Ich bin eben nicht so.
Ich bin entweder am Handy oder genau. An einem Buch oder an einer Zeitung.
Also mir hat mal ein Freund gesagt, wenn du Auto fährst, fährst du einfach Auto.
Ja.
Wenn du isst, dann isst du einfach. Wenn du am F*** bist, bist du einfach am F***. Also es ist eigentlich ganz viele Leute sind eben überhaupt nicht in dem Moment, sondern sind eigentlich oder sind im quasi im oberen Stock am hören, ob ein Kind rumläuft oder irgendwie in der Nähe irgendwie wie jetzt gerade das Kind aussen dran dem Studio rumhüpft. Also man ist irgendwie
es
ständig
ist mein Kind.
Man ist ständig irgendwo anders und das macht, dass ich dann nicht mehr spüre, wo meine Erregung ist. Ich eben denke, hups, alles weg, das war's für heute. Also darum, es ist eben gar nicht so. Also schlussendlich finde ich Quintessenz bei all diesen Themen, Sex, also bei den beiden Themen Sex und Essen, ist sich lernen zu spüren, in kleineren Schritten immer mehr wahrnehmen, immer mehr, was brauche ich, dass ich überhaupt mitbekomme, was bei mir läuft, noch bevor ich es überhaupt auf irgendjemand anders kann übertragen und überhaupt dort noch im Duo müssen diskutieren.
Und vor allem auf die Vorgaben und Dogmen schiessen und kreativ seinen eigenen Weg suchen.
Das ist natürlich einfacher gesagt.
Das ist aber genau der Punkt, an dem schafft man. Man schafft nachher genau, also zum Beispiel jetzt, sehr wahrscheinlich auch bei dir, Danja, oder auch bei mir, genau an dem, was ist eigentlich meine Prägung? Was ist mein innere Bild von «me söt»? «Me», wer ist «me»? Wer hat das «me» und von wo kommt das «me»? Und dass «me» da mit Sex hat oder mit isst am Tisch, ist manchmal einfach verdammt anstrengend. Und das «me» mal hinterfragen und einfach sagen «nein, ich brauche genau das, weil das tut mir gut.»
Ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend für alle, die Podcast-Folge gehört haben und gedacht haben, da kommen so Tipps über, wie ist ein bisschen mehr Chili und, oder vielleicht ein Spargel, wo übrigens anscheinend auch zu dieser Kategorie gehört.
Ja, und Comedian Harmonists.
Ja, genau.
Veronika
Lenz ist da. Der Spargel
wächst.
Ihr sagt, nein, nehmt euch Zeit, um sich selber zu spüren, wo dann ganz weit kann gehen, oder? In Richtung sogar Psychotherapie. Wo könnte man jetzt vielleicht auf einer anderen Flughöhe bei sich selber anfangen? Wo startet das, wenn man jetzt gerade merkt, das resoniert extrem, was ihr gerade erzählt? Weil ich hatte das Thema, ich bin die ganze Zeit irgendwie im Aussen und spüre mich zu wenig.
Also ein Schwerpunkt in meinem neuen Buch sind Microhabits. Und ich bin einfach jemand, der Scheiben gern alles auf einmal wird verändert haben und wenn es nicht sofort geht, dann bin ich sehr, sehr frustriert und sehr demotiviert und hinterfrage mich sehr und finde alles mega blöd. Also es kann sein, dass ich so einen Podcast wie heute lese und finde, oh, ich muss jetzt von heute alles anders machen. Und jetzt, da ich das ja dann sowieso nie mache und nie funktioniert hat etc., bin ich auf die Microhabits gestoßen und habe die dann fürs Buch kombiniert mit dem Thema Sex. Mein ganz klarer Tipp wäre, es ist völlig wurscht, wo du anfängst. Absolut irrelevant. Es gibt kein richtig und kein falsch. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass es am allereinfachsten ist, wenn ich etwas, das 30 Sekunden geht, am Morgen vor meinem ersten Kaffee mache. Und wenn ich das 30 Sekunden gemacht habe, dann belohne ich mich nachher mit einem Kaffee. Und ich kann nach einem Jahr, weil ich den Kaffee liebe, und die Belohnung haben und mich gut fühlen damit.
Und weil sie emotional sich belohnt mit Essen.
Genau.
Ja.
Und mit dem Moment, mit Trinken in dem Fall.
Aber das bringt dich quasi jeden Morgen an den gleichen Punkt, dass es du machst.
Dass ich es mache und dass ich bei mir bin und dass ich meinen Körper schon mal mitgenommen habe und nicht einfach in den Tag gestolpert bin und eigentlich fängt es am 11 Uhr merken, was ich eigentlich schon alles, boah, krass, eigentlich ist schon 3 Wochen gelaufen, oder, bis
richtig,
am 11
Uhr. Richtig.
Und was ich eben mega cool finde an dieser Idee oder an diesem Konzept, wenn ich das wirklich schaffe, meinen Alltag zu integrieren, dann habe ich nach einem Jahr schon ein komplett anderes Empfinden. Und wenn ich mir zu grosse Bits, zu grossen Druck, zu grosse Veränderungen, dann macht man es immer 3-mal und nachher nie mehr.
Ich finde das auch schön, dass der Weg auch wirklich das Verhalten wie zu unterstützen. Und was ich mit meinen Klientinnen oft vorher schon noch möchte machen, das ist für mich mega wichtig und eben alle, die zuhören können, das für sich auch ganz allein zu Hause machen, ist, ich erlebe gerade im Thema Essen, sind wir so klar trainiert auf, wir wollen unser Verhalten gerade ändern. Das ist so, wir wollen eine neue Diät und neu dieses und neu jenes. Und ich möchte ganz fest einladen dazu, mal wirklich mich analysieren. Zuerst mal schauen, von wo komme ich eigentlich? Was ist meine Essbiografie? Von wo kommen meine Prägungen? Wie ist daheim über Essen geredet worden? Was sind meine Kinderessen? Was finde ich lässig? Wo ist es überhaupt und von wo kommt was? Und ich glaube, das Verstehen ist so zentral zum Verstehen, was gibt es überhaupt? Gibt es überhaupt etwas zu ändern? Ist vielleicht das Ziel sogar einfach zu akzeptieren? Also im Sinne von, ich bin eigentlich völlig okay, wie ich bin. Ich muss gar nichts verändern. Einfach auch aus dem Aspekt von, man muss nicht immer ändern. Also jetzt gerade beim Thema Sex erlernen, finde ich es gerade auch schön, wie du es beschreibst, bin ich voll bei dir. Mhm. Und beim Thema Essen merke ich einfach oft so, dass man muss es ändern, man muss immer anders sein.
Es ist immer falsch.
Und auch wirklich einfach mal zu sehen, von wo kommt was? Und mich wirklich zuerst mal verstehen und dann schauen, was steht dann für mich an.
Und wenn ich diese Arbeit mache, funktioniert denn irgendeinisch der Chili und der Ingwer? Und das Kaffee trinken.
Wenn du ganz lang heiss darüber nachdenkst, wie der Ingwer könnte wirken, wenn du ihn heute Abend genau so zubereitest und so trinkst mit in dieser und dieser Situation, dann glaube ich, ist der Placebo-Effekt sehr bedeutend. Und das ist nämlich eine positive Wirkung, obwohl sie eigentlich chemisch nicht nachweisbar ist.
Und ich würde dir noch etwas vereinfachter antworten. Ja, Logo.
Dani und Ronja, Sex und Ernährung.
Ein Herz und eine Seele.
Ein Herz und eine Seele.
Schifft an und schifft an.
Und ich komme jetzt gleich nochmal zu der Ausgangsfrage, weil man die eigentlich, glaube ich, gar nicht kann beantworten und oder eben sehr wohl kann beantworten, aber wahnsinnige Tiefe muss gehen. Wie beeinflusst das Essen unser Sex und wie beeinflusst das Sex unser Essverhalten immer und irgendwie gar nie?
Ja, und ganz einfach, wenn ich einen Bezug zu mir selber habe, wenn ich meiner Gesundheit schaue, gesundheitsförderlich mit mir selber umgehe, bedeutet das auch, dass ich wohl bin und Wohlsein bedeutet auch einen Körperbezug.
Heisst Lust und Genuss.
Exakt.
Und egal, ob das heisst 7 Millionen Orgasmen oder ob das heisst einfach, ich bin glücklich in meinem Körper, ich bin wohl in meinem Körper, ich bin wohl mit dem, was ich mache, was ich esse, was ich bin, was mich ausmacht, etc. Also es ist einfach tatsächlich relativ kitschig. Es ist für mich immer klar, Körper, Geist, Seele gehören einfach wirklich weit zusammen. Und wenn ich dem Raum gebe, dann gibt es eben nicht mehr das Richtig und Falsch. Dann gibt es eben nicht mehr das, ich muss so und so viel Kilo wiegen, ich muss so und so viel Sex haben, ich muss so und so viel Nahrungsmittel auf, keine Ahnung was, sondern dann kommt es eben aus mir raus, aus meinem Bauch raus und dann ist es immer gut
und automatisch auch mega gesund.
Und ich nehme mit, wir brauchen einfach auch ein bisschen Zeit für das.
Mega viel Zeit.
Und vielleicht einmal ein gutes Menü mit Zeit kochen, wo man auf swissmilk.ch findet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Ciao.